Die Geschichte erschien in einem Band mit Science-Fiction-Kurzgeschichten, der heißt Lotus-Effekt aus dem Burdack Verlag. Barnabas oder die Vorzüge kleiner Welten von Carsten Kruschel. Barnabas wusste es noch nicht, aber dieser Tag sollte sein Leben verändern und die Welt und einfach alles. Der Abt empfing einen Gast, einen sehr wichtigen von der anderen Seite des Himmels. Niemand hielt es für nötig, einen bedeutungslosen Novizen wie Barnabas darüber zu unterrichten, wer dieser merkwürdige Mensch vom Flottenkommando war, warum er für so wichtig gehalten wurde und was für eine Flotte da kommandiert wurde. Unter den Novizen war Barnabas einfach derjenige, der an der Reihe war, dem mächtigen Mann zu bedienen, wenn der danach verlangte. Heute war der Junge glücklich, sich aus der Nähe überzeugen zu können, wie jemand aussah, der von einer Welt stammen wollte, die ohne jede Magie auskam. Eigens für die Bediensteten und die halbwüchsigen Jungs, die einmal Mönche werden sollten, gab es schmale, im Innern der dicken Mauern verborgene Wege, durch die man ungesehen in jeden Raum der Abtei gelangen konnte. Dieses System von düsteren Gängen war nur Handspannen von den Gemächern der Wichtigen entfernt. Verborgen hinter Schränken, Wandteppichen und Holzvertäfelungen. Barnabas huschte durch das Spinnennetz muffiger Mauern und drang bis in die Wände des Allerheiligsten vor. Wäre eine feine Sache, auf den Ruf des Abtes hin innerhalb einer Sekunde aufzutauchen, ein dienstbarer Geist ganz ohne Magie. So könnte Barnabas auch den geheimnisvollen Gast aus der Nähe sehen, der noch an diesem Tag wieder in die Himmel abfliegen würde. Die anderen Novizen hatten erzählt, er sei mit einem riesigen Schiff am Ufer gelandet, das wie ein gigantischer Käfer aussah. Was waren das für Leute, die ungezieferförmige Weltraumbarken bauten? Hinter dem Durchschlupf zum Allerheiligsten stieß Barnabas auf eine verschwenderische Fülle schweren Stoffes, der in Bahnen von der Decke hing. Der alte Abt hatte einen Hang zu üppigen Dekorationen. Der Novize griff in den Plüschkatarakt und schob etliche Kilo davon vorsichtig beiseite. Dort. Der Abt sprach mit seinem Gast. Barnabas betrachtete das ungleiche Paar neugierig. Der alte Mann war von jenen tanzenden Lichtern umgeben, die sein Geist unabsichtlich erzeugte, wenn er vertieft war und nicht auf seine Umgebung achtete. Es gab Geschichten über Leute, die in des Abtes zerstreute Gedanken geraten und zappernd zu Boden gestürzt waren. Der Fremde war klug genug, Abstand zu wahren. Barnabas hörte mit angehaltenem Atem zu. Da war die Rede von fremden Sphären zwischen den Himmeln, und der Gast sprach sehr besorgt von verschwundenen Welten. Er nannte sie Planeten. Es beunruhigte ihn sehr, dass welche abhanden kamen und an ihrer Stelle etwas anderes in den Sternengewölben kreiste, etwas Unverständliches. Er sagte es und musterte heimlich die Gedankenfunken des alten Mannes. Der Abt hörte zu und kraulte seinen Bart. Was Attibon Legba zu tun gedenke, fragte er seinen Gast. Der seufzte, als hätte er genau das dem unverständlichen Dummkopf bereits erklärt. Man wolle die gefährlichen Dinge verwahren, und zwar auf einer kleinen, einfachen, zurückgebliebenen Welt, die noch an die Existenz von magischen Fähigkeiten glaubte. Barnabas fand den Gast hoffärtig. In dieser aufdringlich schneeweißen Uniform, in seinen Armen eingesetzt, trug er irgendwelche technischen Geräte. Mit dem ehrwürdigen Abt sprach er wie mit einem zurückgebliebenen Kind. Auf einer kleinen, unbedeutenden Welt, in einem Kloster am Ende des Kontinents, also hier, wolle man das Ding verbergen, das man anstatt eines dieser Planeten im Himmel gefunden hatte und sich nicht erklären konnte. Barnabas staunte, dass der Abt all das hinnahm. Kleine Welt, unbedeutend, an Magie glauben. Die Tür des Arbeitszimmers öffnete sich schnarrend und dumpf dröhnend. Der Klang des protzigen, dreiflügeligen Portals wurde von einem geringen Zauber verstärkt, um Eindruck zu schinden. Barnabas selbst war es, der diese Magie gewirkt hatte. Er war dafür zuständig, die verblassenden Zeichen wöchentlich zu erneuern, damit es ab des Tür nicht knarrte wie der Haufen zusammengenagelter Bretter, der sie war. Den Atem anhaltend schlüpfte der Novize zwischen die schweren Vorhänge. Der Abt und sein Gast gingen hinaus. Leise redete der hochnäsige Fremde von Geheimhaltung und Verschluss und Gefahren für Attibon Legbar und die raumfahrende Menschheit. Und er lobte die Vorzüge der kleinen Welten. Die Tür fiel mit einem nachhallenden Donnereffekt zu und Stille breitete sich aus. Barnabas konnte es kaum fassen. Er war allein und unbeobachtet in den Gemächern des mächtigen Mannes. Niemand vermisste ihn, niemand wollte etwas von ihm. Er hatte hier nichts zu suchen, aber es war der Nachklang des Gesprächs, das ihn faszinierte. Sein Geist wärmte sich an dem rätselhaften Wortwechsel wie ein Dieb, der seine Hände über einem erkaltenden Lagerfeuer reibt. Welten, in denen es immer nur regnete? Künstliche Welten? Gab es sowas? Barnabas trat einen Schritt in das Zimmer hinein und zog den Vorhang vom Fenster beiseite. Sonnenlicht stieß herein. Barnabas ließ seine Augen über die angehäuften Schätze des Abtes schweifen. Das meiste sah bedeutend aus, und der Novize hatte nicht den leisesten Schimmer, worum es sich handeln mochte. Die neu hinzugekommenen Geschenke des Fremden wirkten in dem Sammelsurium antiker Gegenstände vergleichsweise obszön, weiß und glatt und Knöpfchen übersät. Als er sich umwandte, genug Nervenkitzel für heute, stahl sich ein Sonnenstrahl über Barnabas Schultern und erzeugte ein Blitzen und Funkeln. Das fesselte den Blick des Novizen, und er tat einen Schritt in das verbotene Zimmer hinein. Plötzlich wusste er, worüber der Abt und sein Gast gesprochen hatten. Es war eine kleine Maschine, die da im Licht funkelte, nicht größer als ein menschlicher Kopf und ohne Gehäuse, so dass ihre inneren Geheimnisse offen zugänglich waren. Barnabas trat näher, das matt schimmernde Metall lockte ihn an. Der schwere Vorhang fiel zurück und sperrte das Sonnenlicht aus. Im Halbdunkel wirkte das Ding wie ein abgeschlagener Kopf. Barnabas kniff die Augen zusammen, hob die Maschine vorsichtig auf. Sie erwies sich als überraschend schwer und trug sie auf den Tisch nahe am hell flackernden Kaminfeuer. Das war kein Uhrwerk, das erkannte er sofort. Zu raffiniert war das Zusammenspiel der Wellen und Räder. Da griffen filigrane Zahnräder in kaum wahrnehmbare Zahnstangen, die noch winzigere Rädchen mit anderen verbanden. Da schien ein irrwitziger Uhrmacher seine absinth befeuerten Albträume in einer Verbindung gebaut zu haben, die das Auge des forschenden Betrachters in rändelratbewehrte Irrwege führen sollte. Kleine Haken wie stählerne Zähne schienen bereit, sich in das Fleisch imaginärer Gegner zu bohren. Komplizierte Gespinste aus stählernen Wellen, Rädern und Getrieben saßen an den Enden des Apparates. Wo Barnabas Augen ihm eine durchtrennte Gurgel vorgetäuscht hatten, ruhte die Maschine auf kräftigen Beinchen aus Jade, bewehrt mit winzigen silbernen Tatzen. Zwischen ihnen ragten funkelnd grazile Dinge aus dem Apparat, die beängstigend handfest wirkten, trotz ihrer Winzigkeit. Barnabas klappte der Unterkiefer herunter, während er seinen Blick in dem verwirrenden Mechanismus umherwandern ließ. Das war ein Kunstwerk, hergestellt von einem ebenso wahnsinnigen wie akribischen Geist. Das war eine Kostbarkeit mit Teilen aus Gold und Silber, in der Achsen bewusst im Glanze von Platin und Titan schimmerten. Diamanten hielten als Lager funkelnde Hände auf, die Rotation zu bergen. Klingen aus Obsidian ruhten in Fassungen aus Edelstein. Dazwischen wie Spinnweben hauchdünne Stützen aus wasserklarem Kristall. Barnabas starrte das Kunstwerk mit offenem Mund an. Die Perfektion all dieser mechanischen Glieder hatte etwas an sich. Dieser Apparat war von einer gefährlichen animalischen Schönheit. Er war ganz anders als die glatten, kühltechnischen Dinge, die der Fremde sonst noch mitgebracht hatte. Die erfüllten ihren Zweck, etwa um mit weit entfernten Leuten zu sprechen oder das Wetter entlegener Gegenden zu vermelden, aber sie ließen einem nicht den Atem stocken. Diese Maschinerie besaß eine irritierende Unschärfe. Barnabas vermochte keine Kraftquelle zu entdecken, keine Feder, kein Gewicht, keinen Motor. Nichts konnte den raffinierten Dschungel in Bewegung setzen. Nichts konnte den raffinierten Dschungel in Bewegung versetzen. Da war kein Zweck, kein Ziel, das all die ineinander verwinkelten Vorrichtungen verfolgen mochten. Das Laufwerk griff von irgendwo nach nirgendwo, ein komplett sinnloses Getriebe, dessen Antrieb so unsinnig blieb wie sein Ergebnis. Eine stillstehende Unruhe, dessen Achse über eine Zahnstange aus geschliffenem Kristall mitten in ein Dickicht grimmiger Zahnräder führte, jedes aus einem anderen geheimnisvollen Material. Aber sie berührten einander nicht. Barnabas staunte. Das war offenkundig das Erzeugnis einer fremden, nie gesehenen Art von Magie. Vielleicht brauchte man derartige Vorrichtungen in Schiffen oder oben zwischen den Himmeln. Wenn der Novize allerdings an den Schnösel vom Flottenkommando dachte, bezweifelte er, dass diese Leute zu so etwas wie dem hier imstande waren. Barnabas entdeckte einen silbrig schimmernden Haken. Und der hielt einen Stift fest, der an einer stählernen Achse befestigt war. Das Ganze schien unter Spannung zu stehen. Ein arbeitsbereiter Mechanismus. Eine schlafende Schöpfung. Der Novize streckte die Hand aus, als zögen irgendwelche Mächte an Fäden, die seine Gliedmaßen bewegten. Es war eine Sache weniger Sekundenbruchteile. Der ausgestreckte Zeigefinger berührte den unscheinbaren Haken. Das Metall fühlte sich warm an und lebendig wie ein Tier, das geweckt werden wollte. Der Haken schnappte mit einem weichen Geräusch zurück und ein Zucken durchlief das Räderwerk. Achsen begannen sich zu drehen, Zahnräder malten und im Innern des verrückten Dingens bewegten sich filigrane, schwer erkennbare Objekte. Kristallene Stößel brachten Zahnräder in schräge Verbindungen, sodass ihre feinen Zähne gierig ineinander griffen. Eine Achse knackte und schwankte herum und plötzlich ergab die Abfolge des Metalls einen Sinn, den Barnabas aber nicht erkennen konnte, weil das Innere des Kopfes in Bewegung geriet. Die unbegreiflichen Zahnräder rotierten schneller und schneller. Der Novize bekam Kopfweh von dem, was er sah. Die Zahnräder taten ihre Arbeit, sie bewegten finstere, zarte Klauen in die Außenwelt und ließen sie mit Beute zurückkehren. Sie zogen etwas zwischen ihre unbarmherzigen, metallenen Kauwerkzeuge und verschlangen es. Barnabas spürte Schmerz in seinen Augen. Beharrlich streckte sich eine weitere der fein ziselierten Krallen aus dem sirrenden Ei heraus und packte »Ja, was?« und zog es, was es auch immer sein mochte, hinein in die Apparatur und gab es nicht wieder her. Der Novize fühlte, wie sich seine kurzgeschorenen Nackenhaare aufstellten. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was geschehen war, aber das Zimmer war um einen kaum wahrnehmbaren Bruchteil seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Und die Maschine, das Ei, der grausige künstliche Kopf, das Ding, es war ein klein wenig anders geworden. Größer, dunkler, komplizierter, Barnabas wusste es nicht. Auf seinen hübschen, krallenbewehrten Füßen machte der Apparat eine leichte Drehung und das zart vibrierende Ding streckte aus dem, was Barnabas anfangs für eine zerfetzte Gurgel gehalten hatte, einen amethystfarbenen Stichel heraus. Der glänzende Meißel stach in den Tisch und schnitt einen winzigen Kreis heraus, elegant und mühelos. Ein daumennagelgroßes Stück der Tischplatte verschwand im Innern des mechanischen Kopfes. Es blieb kein Loch zurück, nichts. Barnabas starrte den Tisch an und das Ding darauf, das zitterte und brummte. Der Tisch war jetzt kleiner, nur ein bisschen. Aber er war kleiner. Barnabas schaute gelähmt zu, wie unausgesetzt scharfe Werkzeuge zuschlugen, präzis schnitten, glatt wegrissen, ohne dass irgendein Schaden sichtbar wurde. Er spürte, wie das Zimmer sich verringerte, ein Kadaver, aus dem die Gase der Zersetzung entwichen. Das Gerät verzehrte den kleinen Tisch in zunehmendem Tempo. Und sogar die Luft war nicht sicher davor, eingefangen und in gar nichts verwandelt zu werden. Barnabas dachte an Welten irgendwo in den Himmeln, die irgendwann nicht mehr da waren. Der Novize brachte einen erstickten Laut hervor und versuchte, das Räderwerk zum Stehen zu bringen. Er sah es genau, jenes winzige Häkchen, das er wieder einrasten lassen musste, den verhängnisvollen Auslöser. Das verdammte Ding musste die Maschine zum Stehen bringen und alles wäre in Ordnung. Der künstliche Kopf wäre ein bisschen verändert, der Tisch fast verschwunden, das Zimmer etwas kleiner. Na und? Der Abt war alt und grau und mochte in der Sprache der hohen Magie bewandert sein. Aber er verfügte bestimmt nicht über jenen Putzfrauenblick, um solche Details zu bemerken. Barnabas griff in das wirbelnde Getriebe. Er wollte den silbernen Haken zurückbewegen. Dutzende von Zähnen umschlossen seinen Unterarm, gruben sich in seine Haut, ritzten sie, drangen tiefer ein. Der Novize schrie auf und versuchte, seine Hand aus dem Apparat herauszuziehen. Aber da waren all diese gierigen Spitzen aus Stahl, aus Glas, aus Diamant, aus Quarzkristall und aus 100 anderen Materialien unermüdliche mechanische Ratten. 100 winzige kalte Mäuler waren angetreten, Barnabas zu zerteilen und zu verschlingen und hinabzuschlucken, wohin auch immer. Der Novize kreischte in höchster Not und wirbelte wild seine Hand herum, die umschlossen war von dem emsig tickenden und schnurrenden Räderwerk. Endlich glitt das grausige Ding von seinem Handgelenk und flog in hohem Bogen in eine Ecke, wo es polternd und klirrend zu Boden fiel. Barnabas starrte seine Finger an. Ja, er besaß sie noch alle. Beinahe hatte er erwartet, zerfetztes Fleisch und abgenagte Knochen zu sehen. Nein, er konnte alle seine Finger bewegen. Die Hand war da, wo sie hingehörte. Um das Gelenk zog sich ein breiter roter Reif, von dem Blut tropfte. Die Spur der rasend schnell beißenden Zähne. Wo die Werkzeuge der Vernichtung in ihrem Fraß unterbrochen worden waren, begannen zahlreiche Schnitte, von denen sich manche bis zu den Fingerkuppen herabzogen. Es hatte nicht viel gefehlt, und der rasende mechanische Kopf hätte einen Armstumpf übrig gelassen. Nun trug Barnabas einen blutigen roten Handschuh. Der Novize spürte keinen Schmerz. Das würde später kommen. Sein Herz schlug wie bisher niemals in seinem Leben. Schnell und hart. Im Stillen bedankte er sich bei allen Magiern, dass das Ding endlich entzweigegangen war. Nicht auszudenken, was noch hätte geschehen können. In diesem Augenblick hörte Barnabas das malende, summende, sirrende Geräusch der Maschine. Er schaute in die Ecke und in seiner Brust machte sich eine stechende Kälte breit. Dort hinten stand der Lavasalamander. Eine Trophäe des Abtes, die jedes Jahr abgestaubt und mit frischer Glutmagie aufgeladen werden musste. Und dieses seit vielen Jahren tote Untier wurde, wie alles andere samt den kläglichen Resten seines Feuerzaubers, vom Räderwerk verschlungen. Der Drache schrumpfte. Nichts war geblieben von der finsteren Schönheit des Tiers. Nur letzte Funken, wie von einem feuchten Wetzstein geschlagen. Daneben wurden die üppigen Dekorationen am Fenster schal und fadenscheinig. Die Schätze des Abtes waren nicht mehr so zahlreich und nicht mehr so beeindruckend. Das Zimmer war wieder ein wenig kleiner geworden. Erst in diesem Augenblick wurde Barnabas klar, was er getan hatte. Und er spürte, wie sein Herz den Rhythmus seiner Schläge änderte. Der künstliche Kopf fraß weiter um sich herum. Eine tödliche Entzündung, die alles in sich hineinriss. Der Novize ballte die Fäuste, das Blut sickerte aus dem roten Handschuh, benetzte den Teppich und sprenkelte seine Füße. Im nächsten Augenblick stob Barnabas durch die Vorhänge und in den verborgenen Gang hinein. »Nur weg hier, ehe der Abt die Bescherung erblickte, fort«, dachte Barnabas, »nur fort«, und sein Herz klopfte einen harten, stetigen Trommelwirbel dazu, ein zu Tode erschreckter Muskel. Der Novize rannte, so schnell er konnte, durch die dunklen, schmalen Gänge. Während er um Ecken bog und versteckte Pforten durchquerte, bildete sich in seinem Kopf so etwas wie ein Plan. Niemand ahnte, dass er verbotenerweise im Allerheiligsten gewesen war. Ohne seine Kutte, die schmerzende Hand dick verbunden, würde er leicht an Bord des Käferschiffes gelangen. Glücklicherweise beherrschte er den Zauber der Bedeutungslosigkeit. Einfach nur ein Schatten in einer Ecke sein. Seine schwachen magischen Fähigkeiten würden ihm durch die wenigen Stunden bis zum Abflug der Fremden heute Abend helfen. Die Wunde an seiner Hand schmerzte und er band einen Lumpen nach dem anderen darüber fest. Für einen leidlich ausgebildeten Jungmagier wie Barnabas gab es zwischen den Himmeln sicher Perspektiven. Hier jedenfalls gab es keine in Mittelkante. Und er war sicher, dass in ein paar Tagen niemand das Kloster wiederfinden würde. Weiterzugehen wollte er seinen Gedanken nicht gestatten. Barnabas dachte an die verschwundenen Welten, kleine Welten, die immer kleiner werden und ihre Vorzüge haben.